NDR 2 Spezial, das Thema. Bioäpfel, E-Autos und Öko-Fashion. Was beruhigt das grüne Gewissen und was bringt wirklich etwas?
Also wir trennen Müll und gucken schon, dass wir nicht so viel Plastik kaufen.
Zum Beispiel versuche ich, mich auf gebrauchte Sachen zu konzentrieren, möglichst auch mit dem Fahrrad zu fahren.
Also wir essen zum Beispiel wenig Fleisch und wenn wir Fleisch essen, dann essen wir von vernünftig gehaltenen Tieren. Natürlich solche Sachen wie Avocado, Mango, was weit eingeflogen wird, weitestgehend meiden.
Das ist schon mal eine ganze Menge. Der Umwelt zuliebe tun wir Deutschen vieles. Aber was hat die Umwelt am Ende wirklich davon? Darum geht es heute Abend hier im NDR 2 Spezial. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Auf den ersten Blick ist die Rechnung ganz einfach. E-Autos haben keinen Auspuff und deshalb machen sie keine Abgase. Also ist man ganz umweltfreundlich unterwegs. Denkste, sagen die Kritiker, auch Elektroautos sorgen mit jedem Kilometer, den sie fahren, für klimaschädliches CO2. Weil die Akkus eben viel Energie bei der Herstellung brauchen und weil aus den Steckdosen immer auch ein Mix aus Kohle, Atomkraft und erneuerbaren Energien kommt. Also am besten gar nicht erst umsteigen. Was denn nun? Professor Eckhard Helmers von der Hochschule Trier bei NDR 2. Die ganze Debatte dreht sich beim Elektroauto ja immer um die CO2-Bilanz. Ist das das Einzige, was zählt?
Das ist eigentlich nicht der richtige Weg. CO2 ist vielleicht das wichtigste Umweltproblem, aber wir sehen ja an der Diskussion der letzten 3 Jahre, so lange läuft ja schon der Diesel-Emissionsskandal, dass es immer noch das Problem gibt, dass wir zu viele Schadstoffe, toxische Schadstoffe, Stickoxide, Feinstaub, besonders in der städtischen Umwelt haben. Und da leistet jedes Elektroauto sofort einen ganz wichtigen Beitrag.
Wer jetzt aber zum Beispiel ja ein leistungsstarkes E-Auto fährt, wie zum Beispiel ein Tesla, 2,5 Tonnen schwer, tut der was Gutes für die Umwelt?
Ich kenne die Ökobilanz eines solchen Fahrzeugs nicht. Leider können wir sie ja nicht berechnen, weil wir den Materialkuchen nicht kennen. Das sind Betriebsgeheimnisse und diese Daten werden noch nicht veröffentlicht von den Herstellern. Man kann Abschätzungen machen. Wenn wir das den Tesla vergleichen mit einem sehr leistungsstarken Verbrennungsauto, einer Luxusversion, dann denke ich, und vor allem durch die Emissionsfreiheit vor Ort, ja, ich würde der Umwelt damit auch etwas Gutes tun.
Wie sollte denn das ideale Elektroauto Ihrer Meinung nach aussehen?
Ja, was bedeutet ideal? Das kann ideal, was den Umwelteffekt betrifft, sein. Dann sollte es möglichst klein sein. Es muss natürlich auch praktikabel sein. Also von daher ideal. Das heißt, es muss schon eine gewisse Batteriegröße haben. Von daher ist der Trend vollkommen zu erwarten, dass wir Batteriegrößen haben, die doch Richtung 60 Kilowattstunden gehen, um diese Fahrzeuge auch praktikabel nutzen zu können.
Braucht es am Ende nicht doch auch eine andere Form von Mobilität, wenn wir über umweltfreundlichen Verkehr sprechen?
Ja, um die Emissionsziele gerade im Mobilitätsbereich zu erreichen, nämlich -60% CO2 in 2050, da reicht es nicht allein zu elektrifizieren, sondern da muss man auch Verkehr vermeiden und verlagern. Das ist vollkommen klar. Nur, wir kommen nicht mal in die Nähe, wenn wir nicht so bald wie möglich elektrifizieren. Das sind die beiden Seiten dieser Medaille.
Ja, jedes Elektroauto macht Sinn, sagt Professor Eckhard Helmers von der Hochschule Trier im NDR 2 Spezial. Bei den E-Autos, da ist Norwegen Vorreiter in Europa. In dem Land, wo der meiste Strom aus Wasserkraft kommt, da sind viele Menschen auf E-Auto umgestiegen. Der Umwelt zuliege. Allerdings, wer ein E-Auto hat, der fährt auch gern damit. Und zum Beispiel seltener mit dem Bus. Die Folge, mehr Verkehr auf den Straßen. Ein schönes Beispiel dafür, dass das E-Auto eben längst keine Lösung für verstopfte Straßen und Städte ist. Da sind andere Ideen gefragt. Gerade bei uns im Norden gibt es viele Ideen, wie das eigene Auto überflüssig werden könnte.
In Hannover sind seit kurzem 35 Kleinbusse der Volkswagen-Tochter Moja unterwegs. Per Smartphone-App kann man den Shuttle-Service buchen, sagt Geschäftsführer Robert Henrich.
In der App geben Sie an, von wo nach wo Sie fahren möchten, bekommen dann das Fahrtangebot. Dort wird auch genau angezeigt, wann Sie abgeholt werden und wann Sie ankommen werden. Und dann legen Sie einen ganz kurzen Fußweg zurück, oft unter 150 Meter bis zur nächsten Straßenecke sozusagen, zum Einstiegspunkt.
Bestenfalls sitzen dann schon andere Leute im Wagen. Fahrgäste mit ähnlichen Routen werden nämlich möglichst gemeinsam transportiert. Pooling nennt Moja das. Das Unternehmen versteht sich als Bindeglied zwischen Privatwagen und öffentlichem Nahverkehr.
Die Idee ist, dass Stadtbewohner jederzeit eine Mobilität anfordern können und dann umsteigefrei und bequem zum Ziel kommen, zu einem attraktiven Preis, der zwischen ÖPNV und Taxi liegt.
In 2 Jahren sollen mehr als 200 Moja-Busse durch Hannover rollen, etwa die Hälfte elektrisch betrieben. Nach und nach will die VW-Tochter ihr Angebot ausweiten. In Hamburg sollen demnächst rund 200 Elektrofahrzeuge an den Start gehen. Allerdings einen ganz ähnlichen Dienst gibt's dort schon. Clever Shuttle. Seit rund einem Jahr sind die Wasserstoffautos in Hamburg unterwegs. Bruno Genut hat das Start-up mitgegründet. Zunächst haben vor allem junge, technikaffine Menschen den Service genutzt, sagt er.
Allerdings beobachten wir, dass unsere Zielgruppe immer breiter wird und wir auch immer zunehmend etwas ältere Personen haben. Das heißt, Menschen, die sich einfach irgendwie im Alltag vielleicht das Taxi nicht immer leisten können oder wollen.
Bruno Genut ist überzeugt, dass Dienste wie Clever Shuttle dazu beitragen, dass Menschen ihr eigenes Auto abschaffen.
Wenn es 23 Stunden des Tages rumsteht, ziemlich viel Geld kostet und eben die Alternativen vielfältig und zuverlässig funktionieren. Deswegen wird auf kurz oder lang, und das ist nahezu sicher, die Anzahl von eigenen Fahrzeugen in Innenstädten reduziert werden.
Als Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr sehen sich die Anbieter nicht. Gerade junge Menschen setzen immer stärker auf einen Mobilitätsmix, sagt Moja-Geschäftsführer Henrich.
Wir wollen jetzt auch nicht die eine Lösung schaffen, die jetzt für alle Probleme immer passt. Ich denke, draußen gibt es auch Sharing-Angebote, sei es Carsharing, sei es Bikesharing, sei es Scootersharing. Es gibt natürlich den sehr guten ÖPNV.
In einigen Städten hat auch der öffentliche Nahverkehr das Potenzial der Sharing-Angebote erkannt. In Hamburg arbeitet die Hochbahn mit Moja zusammen. In Lübeck hat sich der Stadtverkehr mit Clever Shuttle zusammengetan.
Alternativen zum eigenen Auto. Zumindest in den Städten gibt es dafür immer mehr Projekte. Julia Meyer, NDR 2 Hamburg. Biomilch von der Weide, Möhren aus Bioanbau und natürlich Biomüsli zum Frühstück. Das Geschäft mit den grünen Lebensmitteln boomt. Selbst im Discounter sind die Regale inzwischen voll mit Bioprodukten. Eine riesige Erfolgsgeschichte. Aber was hat eigentlich die Umwelt davon? Ist der Bio-Boom bei Obst und Gemüse zum Beispiel wirklich nachhaltig?
Moin, dann hätte ich ganz gerne mal ein Eichblatt, ein Grün. Was kommt noch von Ihnen? Was können Sie über die Tomaten sagen?
Also ich würde Ihnen auf jeden Fall die Cherry-Tomaten hier empfehlen.
Mein Einkaufskorb füllt sich mit frischen Tomaten, Radieschen, Minigurken. Ich bin auf dem Wochenmarkt im Hamburger Stadtteil Sasel, am Stand vom Hofvolksfelde, ein Ökobetrieb.
9,20 Euro bekomme ich dann.
Wie und vor allem wie umweltfreundlich wird das Biogemüse angebaut, will ich wissen. Ich fahre zum Hofvolksfelde in Schleswig-Holstein und treffe Bettina Holst, die für den Gemüseanbau verantwortlich ist.
Ich habe gerade bei Ihnen einen grünen Eichblatt gekauft auf dem Marktstand. Wächst er gut dieses Jahr?
Ja, Salat wächst eigentlich fast immer gut.
Während das Gemüse wächst, muss der Boden gegen Unkräuter gehackt werden. Das bedeutet viel Handarbeit, erklärt Holst. Aber
er wurde angebaut ohne Pestizide, Herbizide, also ohne irgendwelche chemischen Stoffe.
Nebenan steht ein Gewächshaus mit Tomatenpflanzen. Wird das beheizt und ist das nicht schlecht fürs Klima? Nein, sagt mir Bettina Holst, im Thermotunnel wird nicht geheizt.
Wir pflanzen ja erst Mitte März. Das heißt, wir halten unseren Tunnel maximal frostfrei. Und von daher können wir durchaus von einer sehr guten Ökobilanz sprechen.
Keine chemischen Pestizide und kurze Transportwege. Die Vorteile von regionalem und saisonalem Biogemüse. Was aber ist mit Bio-Tomaten aus Holland oder Bio-Avocados aus Peru? Bin ich auch noch umweltbewusst, wenn ich die kaufe?
Habe ich auch meine Zweifel. Haben wir auch Belege, gar keine Frage.
Ich bin bei Gerold Rahmann. Er ist Leiter einer Forschungseinrichtung für ökologischen Landbau, dem Thünen-Institut in Trenthorst in Schleswig-Holstein.
Beim Klimaschutz, das kann sein, dass wir mit fossiler Energie sehr klimaunfreundlich produzieren. Erdbeeren aus Peru, Frühkartoffeln aus Ägypten können einen ganz schlechten Fußabdruck Klima haben.
Vor allem, wenn das Obst und Gemüse mit dem Flugzeug transportiert wird, dann verschlechtert sich die Klimabilanz bei konventionellen und bei Bioprodukten gleichermaßen. Betrachtet man die gesamte Ökobilanz vom Anbau bis zum Verkauf auf dem Markt oder im Laden, dann schneiden Bio-Obst und Gemüse besser ab als konventionell erzeugte Produkte. Sie sparen fast 1/3 der Treibhausgasemissionen.
Nur aufs Bio-Siegel allein achten reicht nicht. Claudia Plass war unterwegs für das NDR 2 Spezial. 10 Milliarden Euro haben wir Deutschen im vergangenen Jahr für Bio-Lebensmittel ausgegeben. So viel wie noch nie. Bio ist schick und auf vielen Ebenen auch gut für die Umwelt. Aber was würde passieren, wenn das alle machen würden? Weltweit? Darum geht's gleich hier im NDR 2 Spezial. Ich bin Michael Latz. Schönen guten Abend.
NDR 2 Spezial. Das Thema. Bioäpfel, E-Autos und Öko-Fashion. Was beruhigt das grüne Gewissen und was bringt wirklich etwas?
Jeder 10. landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland ist inzwischen ein Biobetrieb. Da hat sich also einiges getan in den letzten Jahren und es sollen mehr Biohöfe werden. Die Bundesregierung will erreichen, dass mittelfristig etwa ein Fünftel der Wiesen und Äcker in Deutschland auf biologische Weise bewirtschaftet werden, also ohne Chemie und Kunstdünger. Aber es gibt Skeptiker, die halten das für keine gute Idee. Martin Keim zum Beispiel ist Agrarökonom von der Uni Göttingen.
Also wenn Sie sich anschauen, was auf einem Hektar Ackerland passiert und auf diesem Hektar Sie Gemüse anbauen und messen, was für Umwelteffekte auf dem Hektar entstehen, dann ist es so, dass die Biolandwirtschaft häufig besser abschneidet als die konventionelle Landwirtschaft. Aber Sie ernten auch deutlich weniger auf diesem Hektar im Bio-Bereich.
Weniger heißt konkret, die Ernte auf einem Bio-Acker fällt 30% kleiner aus. An einigen Standorten holen die Landwirte sogar nur die Hälfte von den Feldern wie ihre Kollegen, die auf konventionelle Art und Weise anbauen. Bio für alle, das hält Martin Keim für eine Illusion.
Wenn ich jetzt wirklich mir vorstellen würde, ich würde die Weltlandwirtschaft komplett auf biologische Landwirtschaft umstellen, dann müsste ich eben nicht 1,4 Milliarden Hektar Ackerland bewirtschaften, sondern vielleicht 2 Milliarden Hektar, um die gleiche Menge an Nahrungsmitteln für die Weltbevölkerung zu produzieren. Und dieses zusätzliche Ackerland muss ja irgendwo herkommen. Und das sind dann eben die Naturräume, wo zum einen Biodiversität verloren geht, zum anderen aber auch, was natürlich erheblich zum Klimawandel beiträgt.
Ja, noch mehr Ackerflächen und weniger Natur, das klingt wenig spannend. Beim Thünen-Institut sieht man das allerdings nicht ganz so kritisch. Denn Acker und Natur, das geht bei Biolandwirten Hand in Hand, sagt Gerold Rahmann.
Beim Ökolandbau ist es alles Teil des Systems. Auf unseren 2 Hektar ist auch beide Hektars produziert und trotzdem sind dort wilde Pflanzen, wilde Tiere bei. Wir haben keinen Beitrag über Kunstdünger und Pestizide für die Grundwasserbelastung. Man muss diese Integration der gesellschaftlichen Ziele, die die Gesellschaft definiert, muss man ernst nehmen.
Womöglich wird es also weiter beides geben. Ökobauern und Landwirte, die auf konventionelle Art und Weise wirtschaften. Hier ist das NDR 2 Spezial. Was beruhigt das grüne Gewissen und was bringt wirklich etwas? Jeder 4. Haushalt in Deutschland hat laut Bundesnetzagentur inzwischen Ökostrom. Wind, Wasser und Sonne treiben den Fernseher, die Waschmaschine und den Wasserkocher an. Auch bei Charlotte Horn aus dem NDR 2 Team. Ihr Anbieter wirbt damit, dass der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien stammt. Aber der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist rein physisch immer ein Strommix. Da ist doch Kohle- und Atomstrom mit bei. Wie nachhaltig und umweltfreundlich ist der grüne Strom also? Charlotte hat bei Dominik Seebach vom Öko-Institut in Freiburg nachgefragt.
Mein Kühlschrank kühlt nicht grüner und meine Deckenlampe leuchtet kein wärmeres Licht. Der Sinn, der dahinter steckt, ist tatsächlich die Frage, ob ich durch die Wahl meines Ökostromanbieters letzten Endes hier der Umwelt und dem Klima was Gutes tue und nicht die Frage, welcher Strom konkret aus meiner Steckdose kommt.
Seebach empfiehlt mir, einen Blick auf die Siegel für Ökostrom zu werfen. Gütesiegel wie Grüner Strom oder OK Power bewerten den Strom nach bestimmten Kriterien. Und ich erfahre, Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Denn der Begriff ist nicht rechtlich geschützt. Die Folge: immer mehr konventionelle Stromanbieter wie Vattenfall, E.ON oder RWE werben zwar mit Ökostrom, größtenteils aber speisen sie noch Kohlestrom in die Netze. Diese Konkurrenz ärgert Anbieter von reinem Ökostrom wie Greenpeace Energy. Aber was machen sie anders? Ich bin am Firmensitz in der Hamburger Hafen City.
Auf dem Thema Ökostrom, da klickt man einfach drauf.
Kundenberaterin Cornelia Steinecke zeigt mir Details zu den von Greenpeace Energy gebauten Windparks und Solaranlagen. Kunden, die Ökostrom beziehen, unterstützten direkt deren Ausbau, sagt Steinecke. Denn ein Teil des Strompreises werde in deren Bau wieder investiert. Außerdem setzten sie ein wichtiges Zeichen für die Politik. Noch ist die umfassende Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien nicht nachhaltig gesichert, kritisieren Experten. Derzeit arbeiten reine Ökostromanbieter an Konzepten, wie Strom aus erneuerbaren Energien gespeichert werden kann. Zum Beispiel durch die Umwandlung in Wasserstoff und Gas, ohne dass sich bisher eine Lösung abgezeichnet hat. Nur Ökostrom alleine bringt es allerdings nicht, um besonders nachhaltig zu sein. Vielmehr geht es darum, insgesamt ganz bewusst Strom, also Energie, zu sparen. Also den Fernseher nicht auf Standby laufen lassen, sondern ganz ausschalten.
Wie grün ist eigentlich Ökostrom? Charlotte Horn, NDR 2 Hamburg. Wenn Sie sich selbst mal wieder richtig überraschen wollen, dann kramen Sie doch mal in Ihrem Kleiderschrank. Nichts oben vom Stapel wegnehmen, sondern von unten oder von ganz hinten. Denn etwa 40% unserer Sachen, die da drin liegen, die ziehen wir eigentlich gar nicht an. Und trotzdem kaufen wir weiter fleißig ein. Etwa 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Das sind Zahlen, die Greenpeace ausgerechnet hat. Die Umweltschutzorganisation fordert deshalb eine Art Umdenken bei den Verbrauchern und bei den Moderiesen. Slow Fashion ist der Ansatz, für den sich Textilexpertin Kirsten Brodde von Greenpeace einsetzt. Frau Brodde, warum sollten es die großen Ketten Ihrer Meinung nach langsam angehen lassen?
Einerseits verbirgt sich hinter konventioneller Mode eine Industrie, die sozusagen skrupellos Millionen von Menschen ausbeutet in Billiglohnländern. Andererseits wird mit giftiger Chemie hantiert. Und drittens ist sie natürlich viel zu billig. Sie hat sozusagen Konsumenten dazu animiert, Kleidung als Wegwerfware zu sehen, weil man einfach sehr wenig bezahlen muss. Kleidung wird dadurch auch einfach nicht mehr gewertschätzt. Sie wird einfach nicht mehr lange getragen. Wir wissen, dass sich die Tragezeiten von Kleidung in den letzten 15 Jahren halbiert haben. Und dann wird sie bedenkenlos weggeworfen.
Nun gibt es ja inzwischen auch viele kleine Firmen, die nachhaltige Mode anbieten. Worin unterscheiden die sich von konventioneller Mode?
Der Unterschied ist sozusagen, dass für all diese billige Mode werden ja wertvolle Ressourcen verbraucht. Ja, da steckt frisches Wasser drin, da stecken Chemikalien drin, da wird eine irrwitzige Menge an Energie verbraucht, was dazu führt, dass auch die Klimabilanz dieser Textilindustrie wahnsinnig schlecht ist. Und alles das sozusagen wird dann eben auf den Markt geworfen, nicht lange getragen und möglicherweise, wie wir in letzter Zeit vermehrt hören, wenn es nicht verkauft wird, sogar verbrannt, einfach weil sie es nicht losgeworden sind. Und das ist eine gigantische Ressourcenverschwendung.
Auch viele große Ketten gehen neue Wege, setzen zum Beispiel verstärkt auf Bio-Baumwolle. Aber kann das gehen? Kann diese Megabranche grün werden?
Wir wissen ja, dass seit 2014 die Schwelle durchbrochen ist von 100 Milliarden Kleidungsstücken, die jährlich produziert wird. Dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir die gleiche Menge auch in Öko und Fair auf den Markt werfen sollten.
Was heißt das am Ende? Heißt Slow Fashion dann auch weniger shoppen?
Ich möchte eigentlich eine Umstellung des Marktes auf Öko und Fair. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es erstrebenswert ist, die gleiche Menge Textilien, die wir jetzt produzieren, in Öko und Fair zu produzieren. Ich will sozusagen eine langsamere Mode, ich will Slow Fashion und ich glaube, dass Ökomode eben das anregen kann, dass man darüber nachdenkt, über den eigenen Konsum und dann vielleicht einen Teil weniger kauft, dafür aber ein bisschen mehr ausgibt.
Die Modebranche sollte vom Gas gehen, aber auch die Kunden könnten bewusster einkaufen. Kirsten Brodde von Greenpeace wirbt für Slow Fashion im NDR2 Spezial. Herzlichen Glückwunsch, wir haben es wieder geschafft. Das Projekt Titelverteidigung ist geglückt. Auch in diesem Jahr sind wir Deutschen wieder Verpackungseuropameister. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass Sie, Ihr Nachbar und natürlich ich auch, jeder hat im vorletzten Jahr gut 220 Kilo Verpackungsmüll verursacht. Claudia Plass, NDR2 aktuell, das ist ja sogar noch mal mehr als 2015. Wie haben wir das angestellt?
Ja, bestellte Ware, doppelt und dreifach verpackt in Folien und Kartons, Coffee-to-go-Becher, Salate in kleinen Portionen abgepackt, Obst und Gemüse in Plastik. Das alles lässt den Berg an Verpackungsmüll wachsen. Und Sonja Grimminger vom Umweltbundesamt, die sagt,
das liegt unter anderem an unserem veränderten Konsum. Dabei ist zum Beispiel zu beachten, dass wir viel mehr Versandhandel haben als früher. Es wird weniger in Geschäften eingekauft, es wird mehr nach Hause bestellt. Und auch die Retouren verursachen dabei Verpackungsabfälle.
Nur mal zum Vergleich. In der EU lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 167 Kilo, also deutlich darunter.
Nun ist das Problem ja nicht neu. Welche Alternativen gibt es zu diesem Verpackungswahnsinn?
Na, da wird gerade viel geforscht und viel entwickelt. Einige nachhaltige Verpackungen gibt es auch schon auf dem Markt. Eine Firma stellt etwa Flaschen für Reinigungsmittel aus Plastikrezyklat her, also aus recycelten Materialien, und mixt das mit biobasierten Kunststoffen. Oder es gibt Graspapier-Kartonschalen für Obst. Es wird an Folien auf Molkebasis gearbeitet, da habe ich auch schon Produkte gesehen tatsächlich, oder auf Zuckerrohrbasis. Eine Firma aus Hamburg, die ich besucht habe, die fängt jetzt an, Schalen herzustellen als Verpackung für Vogelfutter. Die Schalen bestehen aus Fasern von Pflanzenresten. Ja, und eine weitere Idee, Verpackungen für Tomaten aus Tomatenpflanzen.
Das klingt erstmal gut, aber viel gesehen davon habe ich bisher im Supermarkt noch nicht. Woran liegt das?
Das liegt darin, weil die Alternativen teurer sind als Plastik. Mit Plastik, sagen Experten, gibt es ein Material, was eben viele Anforderungen erfüllt. Verpackungsmaterialien müssen recycelbar sein, sie müssen dünn sein, reißfest. Außerdem müssen sie gerade im Lebensmittelbereich eine Schutzfunktion erfüllen und gegen Flüssigkeiten resistent sein, sprich Barriereschichten aufweisen. Und da ist es nicht so leicht, das alles ökologisch sinnvoller und auch noch günstiger zu produzieren. Und dann gibt es ja auch noch die Diskussion, für Verpackungen aus erneuerbaren Rohstoffen müssen ja auch wieder Pflanzen angebaut werden, die mit der Futterproduktion konkurrieren.
Gibt es nicht auch Lösungen, ganz auf Verpackungen zu verzichten?
Ja, eine ist das Lasern. Einige Supermärkte haben zum Beispiel gelaserte Bio-Avocados im Regal. In der Obst- und Gemüseabteilung sind Bio-Produkte ja deswegen oft in Plastik verpackt, damit sie sich eben von den anderen unterscheiden. Und mit einem Aufdruck per Laser braucht es dafür kein Plastik.
Der Plastikmüllberg wächst weiter, aber viele Firmen basteln an Alternativen. Claudia Plass, NDR2 aktuell. Was beruhigt nur das grüne Gewissen und was hilft der Umwelt wirklich? Manchmal liegt die klare Antwort nicht sofort auf der Hand, aber mehr Antworten dazu und den Podcast zum Spezial, den gibt's auch auf ndr.de/ndr2. Ich bin Michael Latz, sag noch einen schönen Abend.
NDR2 Spezial, das Thema. Bioäpfel, E-Autos und Öko-Fashion. Was beruhigt das grüne Gewissen und was bringt wirklich etwas?